Was kommt dir so in den Sinn, wenn du an den Ausdruck denkst, sich schämen, Scham? Vielleicht denkst du an solche Situationen, die man manchmal so erlebt, wo man irgendwas sagt oder irgendwas tut. Vielleicht war es noch nicht mal absichtlich, vielleicht war es absichtlich. Auf jeden Fall merkt man auf einmal, die anderen haben das gesehen, die anderen haben das gemerkt oder gehört. Und man merkt, Mensch, das war irgendwie total unangebracht. Oder was sollen jetzt die anderen von mir denken? Oder irgendwie so etwas. Das ist zumindest, was mir so in den Sinn kommt, wenn ich ans Schämen denke. Und in unserem heutigen Predigttext geht es auch um das Schämen. Wir werden in dem Text heute zwei Personen begegnen, bei denen das Schämen auch eine wichtige Rolle gespielt hat im Leben. Zwei Personen, zwei Christen, beide für das Evangelium im Dienst unterwegs und beide müssen sich Gedanken machen um das Schämen. Und ich glaube, auch bei uns in unserem Leben als Christen macht es bei vielen Dingen wirklich einen Unterschied, ob wir uns für das Evangelium schämen oder nicht. Die beiden Personen, von denen ich rede, sind natürlich Paulus und Timotheus. Wie ihr jetzt schon seht, es geht natürlich um den Timotheusbrief. Vor 3 Wochen hatte Basti schon angefangen, diese Serie von Predigten einzuleiten, wo wir diesen ganzen Brief einmal gemeinsam uns anschauen wollen. Und er hat die ersten 7 Verse besprochen. Seitdem war er einerseits Pfingsten, und dann hatten wir die Taufe und so sind jetzt schon 3 Wochen vergangen. Vielleicht ist das eine oder andere nicht mehr so ganz präsent und deswegen will ich nochmal kurz zusammenfassen, was so alles passiert ist bisher im Brief, in den ersten 7 Versen. Wir hatten bisher gesehen, dass Paulus eine sehr innige persönliche Beziehung zu diesem Timotheus hatte, dem er auch diesen Brief schreibt. Und er spricht davon, dass er sich danach sehnt, Timotheus endlich einmal wiederzusehen. Und er weiß, dass ihn selbst das auch mit großer Freude erfüllen würde. Und das nicht einfach, weil er Timotheus so sympathisch findet oder weil sie sich so gut verstehen, sondern er begründet das mit diesem Satz hier, der jetzt nicht unterstrichen wird. Genau, Vers 5, danke. Er begründet das mit den Worten, denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir. Also Paulus hat diese Sehnsucht nach Timotheus und weiß, das würde ihn mit Freude erfüllen, wenn sie sich wiedersehen, weil er diese geistliche Beziehung, diese geistliche Verbundenheit mit Timotheus hat. Und er erinnert sich dieses Glaubens, den Timotheus hat, der so ungeheuchelt ist, der so echt ist. Und das ermutigt ihn jetzt, veranlasst ihn, Timotheus eine Aufforderung zu schreiben. Ist die Batterie leer? Nö. Entschuldigung. Also Paulus wird veranlasst von diesem Glauben, den Timotheus hat, ihm diese Aufforderung zu schreiben, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die er hat. Und Paulus meinte da wahrscheinlich mit dieser Gnadengabe eine Aufgabe, die Timotheus in der Gemeinde hatte, irgendeinen Dienst und wahrscheinlich ein leitender Dienst. Und nach allem, was wir so über Timotheus aus der Bibel wissen, war er recht zurückhaltend, irgendwie so ein schüchterner Typ, irgendwie so ein zu Zweifeln neigender Typ. Und Paulus kannte diese Wesenszüge offenbar. Und deswegen weiß er, er braucht diese Ermutigung. Und deswegen lässt er es auch nicht bei dieser Ermutigung, sondern er gibt ihm auch eine Zusage mit, nämlich die Zusage, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Paulus sagt Timotheus, in deinem Dienst, da ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn du dich darauf verlässt, dann ist da kein Platz für diese Furchtsamkeit, mit der du zu kämpfen hast. So, und diese Zusage, dass der Heilige Geist bei Timotheus wirkt, wenn er seinen Dienst angehen muss. An diese Zusage knüpft auch unser Text von heute an. Den will ich einmal mit euch zusammen komplett lesen. Das ist 2. Timotheus 1, Vers 8 bis Vers 18. Da steht: So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Der hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters Christus Jesus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat, durch das Evangelium, für das ich eingesetzt worden bin als Herold und Apostel und Lehrer. Aus diesem Grund leide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. In Vers 13: Halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Du weißt dies, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben. Unter ihnen sind Phygelos und Hermogenes. Der Herr gebe dem Hause des Onesiphorus Barmherzigkeit, denn er hat mich oft erquickt und sich meiner Ketten nicht geschämt. Sondern als er in Rom war, suchte er mich eifrig und fand mich. Der Herr gebe ihm, dass er von Seiten des Herrn Barmherzigkeit finde an jenem Tag. Und wie viel er in Ephesus diente, weißt du selber noch besser. Okay, auch unser Text beginnt also wieder mit einer Aufforderung. Jetzt einmal weiter. Danke. So schäme dich nun nicht, sagt Paulus. Wenn wir diesen Ausdruck hören, sich schämen, dann denken wir wahrscheinlich als erstes an solche Sachen, die ich ganz am Anfang erwähnt habe. Irgendwas, was passiert ist, und das ist uns total peinlich. Dieses Gefühl, das darunter, das verbinden wir mit dem Wort schämen. Und ich glaube, dass hier in diesem Text aber noch ein bisschen was anderes gemeint ist, irgendwas, was tiefer geht, als dieses unangenehme Gefühl, das wir kennen. Und ich denke das, weil diese Aufforderung hier nicht für sich alleine steht. Das Schämen steht nicht alleine. Mal bitte weiter. Der Vers geht weiter: Schäme dich nicht, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Und Paulus sieht also irgendwie so einen direkten Zusammenhang zu einer Bereitschaft, gewisse Leiden auf sich zu nehmen, wenn er zu Timotheus sagt: Schäme dich nicht für das Evangelium. Und das zieht sich auch durch den ganzen Text. Allein in den wenigen Versen, die wir vorhin gelesen haben, kommt dieser Ausdruck, sich schämen, gleich dreimal vor. In Vers 8, in Vers 12 und Vers 16. In Vers 8, das haben wir eben schon gelesen, sagt Paulus zu Timotheus: Schäme dich nicht. Und in Vers 12 sagt Paulus über sich selbst: Ich schäme mich nicht. Und in Vers 16 schreibt Paulus über noch einen dritten, den Onesiphorus, und er sagt über ihn: Er hat sich meiner Ketten nicht geschämt. Und interessanterweise verbindet er das jedes Mal mit dieser Bereitschaft zum Leiden. Das einmal weiter. In Vers 8, das war zu Timotheus, schreibt er: Schäme dich nun nicht, sondern leide mit für das Evangelium. Und in Vers 12 über sich selbst sagt er: Aus diesem Grund leide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht. Und in Vers 16 ist es ähnlich. Da ging es um den Onesiphorus, und er hatte sich der Ketten des Paulus nicht geschämt. Was bedeutete das für ihn? Bei ihm bedeutete das, dass er nach Rom geht, die Strapazen dieser Reise auf sich nimmt, dass er die ganze Stadt durchsucht und irgendwann Paulus im Gefängnis findet und sich dann auch nicht schämt, diesen Paulus zu besuchen, obwohl er im Gefängnis sitzt. Ich finde, das ist schon eine eigenartige Sache. Paulus spricht irgendwie über den Dienst von Timotheus, dann ermutigt er ihn, dran zu bleiben. Und dann spricht er davon, dass er sich nicht des Evangeliums schämen soll und dann noch mitleiden soll, stattdessen unangenehme Dinge in Kauf zu nehmen für das Evangelium. Und auf den ersten Blick, finde ich, kann man nicht so gut erkennen, was hier der Zusammenhang ist. Was bedeutet das? Was macht dieses Schämen aus, dass es irgendwie was mit Leiden zu tun hat und so? Mittlerweile glaube ich, man kann das ungefähr so sagen. Timotheus tut seinen Dienst in der Gemeinde, seine Aufgabe, die er hat. Und alle Dienste in der Gemeinde sind irgendwie Dienste am Evangelium. Das Evangelium ist so zentral bei uns in der Gemeinde und auch in unserem Leben, dass man das, glaube ich, so sagen kann. Nur wegen dem Evangelium von Jesus Christus gibt es die Gemeinde überhaupt. Und nur aus dem Evangelium heraus können wir Tag für Tag als Christen leben. Und in der Gemeinde tut jeder auch seinen Dienst, um in der einen oder anderen Weise der Verkündigung des Evangeliums zu dienen. Und jetzt kommt das Schämen ins Spiel. Timotheus soll sich des Evangeliums nicht schämen, stattdessen bereit sein, auch unangenehme Dinge dafür in Kauf zu nehmen. Und das irgendwie im Kontext von seinem Dienst. Und ich denke, das heißt nicht nur, dass Timotheus es nicht peinlich sein soll, irgendwo für das Evangelium einzustehen oder zu bekennen, dass er an dieses Evangelium glaubt. Ich glaube, die Bibel geht hier noch eine Schicht tiefer, wenn sie uns auffordert, dass wir uns nicht schämen sollen für das Evangelium. Ich denke das, weil Jesus zum Beispiel diesen Begriff auch verwendet, in Markus 8, wo er versucht, den Menschen klarzumachen, was er unter Nachfolge versteht. Ich will das einmal mit euch lesen, das ist Markus 8, ab Vers 34. Da sagt Jesus: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Denn was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird, in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Also Jesus fängt hier an und spricht so über die zentrale Sache, könnte man vielleicht sagen, in dem christlichen Leben. Es geht darum, Jesus nachzufolgen. Und dann sagt er, wenn du mir nachfolgen willst, dann möchte ich deine Hingabe auch zu 100%. Und er spricht davon, dass man sich selbst verleugnen soll, dass man sein Kreuz tragen soll und dass man sein Leben verlieren soll. Und auf einmal spricht er vom Schämen. Vers 38, wer sich meiner und meiner Worte schämt, für mich und für meine Worte. Und vorher hat er gesagt, wenn du ein Leben völliger Hingabe leben willst, dann komm und folge mir nach. Vers 35 hat er gesagt, wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, für mich oder für das Evangelium, der wird es retten. Ja, seht ihr diese Parallele allein schon in der Formulierung? Wer bereit ist, alles aufzugeben und sein Leben Jesus und dem Evangelium zu widmen, nur der kann ein echter Nachfolger Jesu sein und nur der wird dieses wahre Leben gewinnen. Und wer sich im Gegensatz dazu für Jesus und für das Evangelium schämt, den kann Jesus, wenn er einmal wiederkommen wird, nicht als treuen Nachfolger begrüßen. Insgesamt verstehe ich diese Verse in Markus so, dass Jesus sagen will, sich für mich oder mein Evangelium nicht zu schämen, bedeutet, mich und das Evangelium für so wertvoll zu halten, dass jemand dafür alles andere aufgeben kann. Wenn Jesus über das Schämen spricht, geht es also um nichts Geringeres als die Frage, ist es dir Jesus und sein Evangelium wert, darauf dein ganzes Leben zu bauen? Bist du wirklich davon überzeugt, dass es eben nicht völlig verrückt ist, alles andere im Leben für Dreck zu halten, um Christus zu gewinnen, so wie Paulus das im Philipperbrief sagt? Nur dann wirst du dich nämlich nicht schämen, wenn zum Beispiel vor anderen Menschen plötzlich zur Sprache kommt, dass du an einen Gott glaubst und dass du diesem Gott sogar dein ganzes Leben widmen willst und dass du diesem Gott mit deiner ganzen Kraft dienen willst. Nur wenn du wirklich davon überzeugt bist, dass wirklich wahr ist, was du da glaubst und dass dieser Glaube feststeht und wirklich hält, wenn das Leben läuft, wie es manchmal so läuft, nur dann kannst du einem Christsein entgehen, indem du dich nicht schämen musst. Und ich denke, Paulus versteht das Schämen ganz ähnlich wie Jesus hier. In unserem Text hatten wir ja gesehen, er hat das Schämen irgendwie so durch den Gegensatz zum Leiden auf sich nehmen für das Evangelium, für Unannehmlichkeiten auf sich nehmen für das Evangelium erklärt. Also jemand, der für das Evangelium zu leiden bereit ist, der zeigt damit, dass für ihn das Evangelium nichts ist, wofür man sich schämen müsste. Und zusammen mit der Aussage von Jesus aus Markus 8, die wir gerade gelesen haben, könnte man dann vielleicht sagen, wenn Timotheus, dem Paulus ja schreibt, und ich glaube, das können wir auch auf uns beziehen, wenn er auf seinen Dienst schaut, seine Aufgabe, die er in Bezug auf das Evangelium hat, und dann die ganzen Mühen sieht, die damit in Verbindung stehen, und davon werden wir auch noch einige sehen, wenn wir noch weiter im Text lesen. Timotheus muss mit Menschen in der Gemeinde umgehen, die unmoralisch leben und sie zurechtweisen. Und er muss mit Irrlehrern umgehen und sie zurechtweisen. Und er muss darauf achten, dass die Lehre rein bleibt und das Evangelium so, wie es wahr ist. Und er muss es predigen und mutig sein, auch wenn es andere Meinungen gibt. Und ich glaube, für so einen Timotheus-Typ ist das gar nicht so leicht. Wenn er all diese Mühen sieht, die mit seinem Dienst zu tun haben, dann soll er denken, dann soll er wissen, das Evangelium ist das wert. Gott ist das wert. Ich stehe mit meiner Aufgabe im Dienst des einzigen Gottes und arbeite für sein Evangelium, das die beste Botschaft ist, die die Welt je gehört hat. Und dafür, für diesen Gott, für dieses Evangelium, brauche ich mich nicht zu schämen. Wenn wir jetzt gleich wieder in unserem Text weiterlesen, ab Vers 9, dann sehen wir, glaube ich, genau das bestätigt, dass Paulus genau so auch dieses Schämen versteht. Wir waren ja eigentlich mitten in Vers 8 stehen geblieben. Da hatten wir gelesen, schäme dich nicht, sondern leide mit für das Evangelium. Und dann steht da noch, nach der Kraft Gottes. Also Paulus sagt, lieber Timotheus, du sollst dich in deinem Dienst für das Evangelium nicht schämen, sondern bereit sein, auch Unannehmlichkeiten und Leiden auf dich zu nehmen, und zwar auf eine bestimmte Art und Weise, nämlich nach der Kraft Gottes oder entsprechend der Kraft, die Gott hat. Was heißt das? Wie sieht das aus? Ich glaube, das beschreiben die nächsten Verse, 9 bis 12. Paulus sagt, leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Und dann Vers 9, der hat uns gerettet, dieser Gott hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters Christus Jesus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat, durch das Evangelium, für das ich eingesetzt worden bin als Herold und Apostel und Lehrer. Aus diesem Grund leide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Dieser Abschnitt ist wirklich etwas kompliziert geschrieben, muss ich sagen. Ich versuche das mal Stück für Stück zusammenzufassen, was wir hier gelesen haben. Als erstes sollte uns auffallen, Paulus beschreibt Gott. Kannst du einmal weiterschalten? Ich habe das mal unterstrichen, wo Gott hier in diesem Text erwähnt wird. Er fängt nicht mit irgendwelchen Tricks oder Tipps an, wie Timotheus jetzt mit seiner Persönlichkeit umgehen kann, damit er sich nicht schämen muss für das Evangelium. Nein, er beschreibt Gott und was dieser Gott für ihn getan hat. Was ist das für ein Gott, für dessen Evangelium Timotheus in der Gemeinde dienen soll? Zuallererst sagt er, ist er ein Gott, der uns gerettet hat und der es gerufen hat, zu ihm und zu dem Dienst in seinem Evangelium. Das allein wird Timotheus aber wohl nicht Kraft und auch keine Zuversicht gegeben haben für seinen Dienst, solange er glaubt, dass es irgendwas mit ihm zu tun hat, dass Gott ihn gerettet hat, dass Gott ihn berufen hat. Und ich glaube tatsächlich, der Schlüssel dafür, dass Timotheus sich nicht schämen soll, sondern mitleiden kann, liegt teilweise in der Tatsache, dass unsere Rettung und unsere Berufung eben nicht gemäß unserer Leistung geschehen ist, sondern gemäß dem freien Entschluss Gottes, uns seine Gnade zu schenken. Und diese Gnade, was ist das für eine Gnade? Es ist eine, die vor aller Zeit beschlossen und gesichert worden ist. Es ist eine, die uns in Jesus Christus zugänglich gemacht worden ist. Und es ist eine, die lange Zeit verborgen war, aber in der Menschwerdung Jesu Christi und in der Tatsache, dass er unser Retter geworden ist, sichtbar geworden ist. Es ist eine Gnade, die beinhaltet, dass der Tod entkräftet ist und die Möglichkeit eines unvergänglichen Lebens ans Licht gelangt ist. Und es ist die Gnade, von der das Evangelium spricht. Und dieses Evangelium von dieser freiwillig gegebenen Gnade, die so gar nichts mit uns zu tun hat, dieses Evangelium ist es, dessen sich Timotheus nicht schämen soll. Das haben wir in Vers 8 gehabt. Und das ist genau das gleiche Evangelium, von dem Paulus sagt, ich bin für dieses Evangelium eingesetzt als Herold und Apostel und Lehrer. Ich habe auch einen Dienst an genau diesem Evangelium in Vers 11. Und dieser Gott, dieses Evangelium, sie sind der Grund, warum Paulus dann ganz am Ende in Vers 12 sagen kann, aus diesem Grund leide ich dies auch. Aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Ich hatte vorhin mit dem Hinweis begonnen, dass Paulus diesen Abschnitt nicht mit Tipps und Tricks für Persönlichkeitsentwicklung beginnt, sondern mit dem Hinweis auf Gott. Auf Gott selbst. Und jetzt, nachdem wir diese Verse gelesen haben, ergibt es in meinen Augen auch plötzlich einen Sinn, warum Paulus am Anfang geschrieben hat, schäme dich nicht, sondern leide mit nach der Kraft Gottes. Paulus hat ihm ja gezeigt, warum er selbst sich nicht schämt, sondern bereitwillig auch Leiden erträgt und im Gefängnis sitzt. Und er sagt nämlich, da ist dieses unglaublich schöne, dieses unendlich wertvolle Evangelium, das mir selbst gilt zuerst und für dessen Verbreitung ich zweitens auch beauftragt bin. Und da ist dieser Gott, dem ich glaube. Dieser Gott, der die Kraft hat, meinen Dienst zu einem erfolgreichen Ende zu bringen, selbst wenn ich im Gefängnis sitze, selbst wenn ich eigentlich gar nichts tun kann. Und so redet er auch Timotheus zu. Timotheus, schau auf diesen Gott und auf dieses Evangelium und dann wirst du merken, sie sind es wert. Sie sind es wert, alle Mühen und Leiden der Welt zu tragen. Und du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott kommt an sein Ziel, auch mit dir. Und seinen Dienst am Evangelium entsprechend der Kraft Gottes sozusagen zu tun, bedeutet für Paulus also nicht in erster Linie, dass er erwartet von Gott irgendwie übernatürliche Kraft zu bekommen oder irgendwie besondere Fähigkeiten zu bekommen, obwohl er das auch glaubt und das ist auch richtig, aber da kommen wir gleich noch drauf. Aber hier, glaube ich, bedeutet es für ihn in erster Linie diese feste Überzeugung, die Zuversicht, die er im Kopf hat und die er im Herzen hat, dass es letztendlich immer nur Gott ist, der seinen Dienst zu Ende führen kann. Ja, er schreibt da in Vers 12, ich weiß, wem ich geglaubt habe und ich bin überzeugt. Ich bin überzeugt, dass er mächtig ist. Wir müssen noch mal kurz einen Schritt zurück machen. Ich hatte ja gesagt, dass ich glaube, Paulus meint hier in diesem Vers zumindest, nicht in erster Linie, dass Gott ihm direkt Kraft gibt für seinen Dienst und für die Mühen, die er da ertragen muss. Und ich wollte da zeigen, dass der Fokus in diesem einen Vers etwas stärker auf der Kraft liegt, die Gott selbst hat und nicht so sehr auf der Kraft, die er uns gibt. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir nicht auch tatsächlich Kraft von Gott für unseren Dienst bekommen können und erwarten dürfen. Ich glaube sogar, wenn wir das sagen würden, dann würde das sogar diesem Text widersprechen. Die Antwort auf die Frage, woher wir denn die Kraft und die Befähigung für unseren Dienst nehmen sollen, wurde eigentlich sogar schon in dem Text von der letzten Predigt von Basti beantwortet. Und deswegen will ich das auch nur kurz erwähnen. Aber wir gehen nochmal zurück an den Anfang unseres Textes. Wir haben dann nämlich dieses kleine Wort am Anfang von Vers 8 noch nicht wirklich beachtet. Und trotzdem glaube ich, dieses eine kleine Wort ist die Antwort auf die Frage, Paulus, wie soll ich denn das schaffen? Wie soll ich das bitte machen? Ich fühle in mir irgendwie keine Bereitschaft für das Evangelium, irgendwelche Anstrengungen zu unternehmen. Ja, manchmal schäme ich mich auch, anderen das Evangelium zu erzählen oder auch nur zu bezeugen, dass ich diesem Evangelium glaube. Wie soll ich das schaffen, das zu erfüllen, wozu du mich aufforderst? Da am Anfang von Vers 8 steht dieses Wort so oder also. Und das verbindet diese Aufforderung aus Vers 8, das Schämen dich nicht und das Leide mit dem, was direkt davor stand. Und direkt davor, in Vers 6, hatte Paulus auch Timotheus erinnert, seine Gnadengabe anzufachen. Und in Vers 7 hat er diese Aufforderung unterstützt mit der Zusage, dass Gott uns seinen Geist gegeben hat. Und dieser Geist ist es, durch den wir keine Angst oder Unsicherheit zu haben brauchen, wenn es um unseren Dienst am Evangelium geht. Und dieser Geist Gottes ist ein Geist der Kraft. Er ist es, der uns zu unserem Dienst befähigt. Was können wir Menschen des 21. Jahrhunderts jetzt konkret für unser Leben und für unseren Dienst mitnehmen? Ich glaube zuallererst, wir alle, die wir Kinder Gottes sind, sind von Gott gerufen und auch berufen zu einem Dienst und ausgestattet zu einem Dienst mit einer Gabe, die er uns gegeben hat. Und diese Gabe sollen wir einsetzen zum Wohl der Gemeinde, zur Verbreitung des Evangeliums. Und wenn du in der Gemeinde bist und du hast noch keinen Dienst, hast keine Aufgabe, die du übernommen hast, dann schau und finde heraus, was deine Begabung ist. Wie hat Gott dich begabt? Und dann setze dich ein in den Bereichen, die es schon gibt in der Gemeinde. Und vielleicht musst du auch überlegen, ob vielleicht neue Bereiche geschaffen werden müssen, die zu deiner Gabe passen. Ich glaube aber, der Text hat sich heute vor allem an solche gerichtet, die in der Gemeinde sind und auch einen Dienst tun, die eine Aufgabe übernommen haben. Wenn du zu denen gehörst, dann will ich dir 4 Fragen stellen. In deinem Dienst, bist du furchtsam? Also stellst du dir die Frage, kann ich das überhaupt? Bin ich überhaupt die beste Besetzung für diese Aufgabe? Oder du sagst, ich werde das nicht hinkriegen, vor anderen zu reden oder vorne zu stehen. Und dann, glaube ich, kann es sehr gut sein, dass diese Furchtsamkeit, die auch Timotheus hatte, das Symptom eines noch etwas tiefer liegenden Problems ist. Dass du dich schämst, dass du leidensscheu bist. Das hat direkt auch mit der zweiten Frage zu tun. Bist du in deinem Dienst vielleicht leidensscheu? Kann es sein, dass du gewisse Aufgaben nicht übernehmen willst oder Angst davor hast, in den Aufgaben, die du übernommen hast, zu versagen, weil du vergessen hast, dass es ganz natürlich ist und gesund ist und dazugehört, solche Schwierigkeiten für das Evangelium zu ertragen, wenn es nötig ist? Kann es sein, dass du Anstrengungen im Dienst vermeiden willst, weil du vergessen hast, dass Jesus und sein Evangelium das alles wert sind? Oder bist du in deinem Dienst vielleicht beschämt? Wenn du einmal ganz ehrlich zu dir selbst bist, kann es sein, dass du Angst hast, deine Aufgabe nicht gut erfüllen zu können oder Ähnliches, weil du zu sehr auf dich selbst fixiert bist? Kann es sein, dass du verlernt hast, deinen Dienst nach der Kraft Gottes zu tun? Kann es sein, dass du Gott insgeheim gar nicht wirklich zutraust, dass er deine Aufgabe zu einem erfolgreichen Ende bringen kann und bringen wird? Oder wie ist das, wenn du deinen Glauben vor anderen bezeugen sollst? Schämst du dich? Dann lass dich doch fragen, ob du wirklich von dem überzeugt bist, was du da zu glauben vorgibst. Glaubst du Gottes Wort, dass er den ganzen Himmel in Bewegung gesetzt hat, um dich von deiner Sünde und deiner Gottferne zu retten? Glaubst du dass das Evangelium wirklich relevant für uns Menschen heute im 21. Jahrhundert ist? Glaubst du, dass Gott es wert ist, dass du dein ganzes Leben nur auf ihn baust? Wenn du das alles von ganzem Herzen glaubst und davon überzeugt bist, wofür schämst du dich dann noch? Eine letzte Frage. Fühlst du dich in deinem Dienst kraftlos? Ist es bei dir vielleicht so, dass du einfach nicht weißt, woher du die Kraft nehmen sollst, diese Mühen des Dienstes, das, was so anstrengend manchmal ist, was Überwindung kostet, was vielleicht gegen deine Persönlichkeit ein bisschen ist, wie du das alles aushalten sollst? Dann lass dich doch von Gott durch seinen Heiligen Geist befähigen. Suche die Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Christen. Lass dich füllen mit dem Heiligen Geist. Stell dich Gott zur Verfügung mit allem, was du hast, mit allem, was du bringen kannst. Und dann schau zu, was Gott daraus machen wird. Der heutige Bibeltext hat uns herausgefordert, dass unser Leben im Glauben und insbesondere unser Dienen für das Evangelium nicht von Beschämung geprägt sein soll. Das Schämen, das die Bibel hier und auch an anderen Stellen, wie wir gesehen haben, meint, ist nicht bloß irgendwie so ein unangenehmes Gefühl, wenn uns etwas peinlich ist, sondern es ist ein Leben im Misstrauen gegenüber der Kraft und Bedeutung des Evangeliums und gegenüber dem Gott, der hinter diesem Evangelium steht. Und deshalb ist das Gegenteil vom Schämen auch die Leidensbereitschaft. Nur wenn wir uns des Wertes und der Kraft Gottes und des Evangeliums bewusst sind und uns in allen Dingen völlig darauf verlassen, dass dieses Versprechen hält, können wir fähig werden, unseren Dienst im Evangelium mit Ausdauer, mit Kraft und mit Freude zu tun, mutig Verantwortung zu übernehmen und unerschrocken unseren Glauben vor anderen zu bezeugen und vielleicht sogar dafür den einen oder anderen Zug unseres Wesens zu überwinden. Und Gott fordert uns nicht nur heraus, dass wir ihm vertrauen in dieser Sache und dass wir aufhören, uns zu schämen. Und er gibt uns auch nicht nur Gründe, die wir mit unserem Verstand verstehen und mit unserem Wesen erfahren können, sondern er gibt uns vor allem auch seinen Geist, der uns in den konkreten Situationen unseres Alltags befähigt, so zu leben, dass wir uns nicht schämen. Und der Grund dafür, dass wir unser Leben völlig auf das Evangelium stellen können, das ist der Gott, der hinter diesem Evangelium steht. Der Gott, der uns nicht nur berufen, sondern auch wunderbar gerettet hat. Der sich aus freien Stücken und nicht aufgrund irgendwelcher qualifizierender Leistungen, die wir erbracht hätten, sondern aus Gnade dazu entschieden hat. Der seinen Plan, diese Gnade an uns auszuteilen, nicht nur vor ewigen Zeiten gefasst, sondern auch im Leben und im Sterben und im Auferstehen von Jesus Christus sichtbar hat werden lassen. Der Gott, der nicht nur den Tod besiegt hat, dem wir ausgeliefert waren, sondern auch ein unvergängliches Leben erworben und uns geschenkt hat. Und das ist der Gott, der uns auch in den Dienst an eben diesem Evangelium stellt und dessen souveräne Kraft es ist, die unseren Dienst letztendlich zur Vollendung bringen wird. Dieser Gott ist der Grund dafür, dass wir keinen Grund haben, ein Leben im Misstrauen gegenüber der Kraft und der Kostbarkeit des Evangeliums zu führen. Dieser Gott ist der Grund, aus dem wir alles verlassen und ihm nachfolgen, unser Kreuz aufnehmen, unser Leben verlieren und ein unvergängliches Leben gewinnen können. Letztendlich ist dieser Gott der Grund, wegen dem wir uns nicht zu schämen brauchen, sondern so wie Paulus und mit Paulus zusammen sagen können, aus diesem Grund leide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Amen.